Grünland, der Nachhaltigkeitspodcast für ein natürliches Leben.
Hallo liebe Grünländerinnen und Grünländer. Sommerzeit ist Reisezeit, für euch ja vielleicht auch. Aber sicherlich habt auch ihr schon die Bilder von den Protesten der Bewohner in Mallorcas zum Beispiel gegen noch mehr Tourismus vor Augen. Denn immer mehr Regionen ächzen wirklich geradezu unter diesem riesigen Andrang an UrlauberInnen. Auf vielen Hauswänden in den Tourismusgebieten der Welt liest man dann auch schon Tourists go home oder so. Und das ist wahrscheinlich noch die nette Variante. Ja, und dieser Overtourism, also wirklich Übertourismus sozusagen, ist an vielen Stellen einfach schon real geworden.
Ja, deshalb klären wir heute natürlich zum einen, was es damit auf sich hat, wie es dazu kommen konnte und zeigen euch allen hoffentlich Perspektiven auf, und wie letztlich nachhaltiger oder sagen wir besser nachhaltigerer Tourismus gelingen kann. Wie gewohnt bekommt ihr von uns natürlich auch ein paar konkrete Tipps an die Hand für eure Reiseplanung im Vorfeld und dann natürlich auch einen hoffentlich entspannteren und rundum besseren Urlaub vor Ort.
Genau, und damit willkommen zurück im Grünland mit Jana
und Julia.
Bevor wir mit euch quasi virtuell auf Reisen gehen, aber noch eine wichtige Info vorweg, damit das alle mitbekommen, falls ihr ein bisschen früher abspringt am Ende. Falls ihr es noch nicht mitbekommen haben solltet, es gibt eine neue Klimaklage in Deutschland. Wir haben ja schon mal über den historischen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts von 2021 gesprochen. Ihr erinnert euch garantiert, das Gericht entschied ja damals, dass das Klimaschutzgesetz der GroKo von 2019 nicht genügend Emissionsreduzierungen vorschrieb und deshalb eben nicht mit unseren Grundrechten vereinbar war. Denn wir wissen alle, auch wir haben ja auch als jüngere Generation oder auch für folgende Generation ein Recht auf Lebensgrundlagen. Und ja, damals historisches Urteil, aber leider ist bisher einfach nicht genug passiert. Im Gegenteil, wie ihr wisst, hat sich die Bundesregierung ja sogar von den Sektorzielen mittlerweile verabschiedet. So, dass dann zum Beispiel ein Volker Wissing im Verkehrssektor kaum nachbessern muss, weil jetzt eben die Gesamtbilanz zählt. Genau, und deshalb fordern jetzt die damaligen BeschwerdeführerInnen des Klimabeschlusses eben vor dem Verfassungsgericht gemeinsam mit Greenpeace und German Watch, das ist eine unabhängige Umwelt-, Entwicklungs- und Menschenrechtsorganisation, und zusammen mit vielen anderen noch einmal unser aller Recht auf besseren und schnelleren Klimaschutz ein. Und juristisch vertreten werden sie wieder von der erfahrenen Hamburger Umweltrechtlerin Roda Verheyen, die hat damals schon das erste Verfahren gemacht und genau, kann auch hoffentlich diesmal wieder einen Sieg erringen.
Ja, wir wünschen es uns sehr. Jana hat es gerade angesprochen, gemeinsam mit vielen anderen. Das Besondere ist dieses Mal nämlich, jeder und jede von uns kann mitklagen, Klammer auf, Klammer zu, alle, die in Deutschland leben, also hier ihren Hauptwohnsitz haben und über 18 Jahre alt sind. In den Shownotes bekommt ihr dazu natürlich den Link, unter dem ihr eure Unterlagen anfordern könnt, um eben ZukunftsklägerIn zu werden. Ihr findet auch dort die Zusammenfassung der neuen Klimaverfassungsbeschwerde in den Shownotes, falls ihr euch da nochmal konkreter einlesen wollt. Ganz wichtig ist uns an der Stelle zu sagen, ihr habt dadurch eigentlich keinen Nachteil. Also mit der Teilnahme an dieser Klage geht ihr keinen Vertrag ein. Es sind keine finanziellen Kosten, persönlichen Risiken oder irgendwas damit verbunden. Ihr müsst im Grunde genommen nur einen Namen, also euren, die Adresse und die Mailadresse angeben. Eure Teilnahme hat dann aber genau das gleiche Gewicht eben wie von allen anderen, also zum Teil sehr prominenten BeschwerdeführerInnen. Nur um mal zwei Beispiele zu nennen, Luisa Neubauer und Peter Wohlleben sind auch mit von der Partie. Und ihr habt noch ein bisschen Zeit, aber nicht mehr allzu lange, denn diese gemeinsame Verfassungsbeschwerde wird formell erst Anfang September am Karlsruher Bundesverfassungsgericht eingereicht. Grundsätzlich aber schon mal die Empfehlung, beschäftigt euch doch einfach jetzt schon mit dem Thema, fordert eure Unterlagen an, dauert ja auch immer ein paar Tage, bis sowas dann bei einem eintrifft.
Ja, ich bin gespannt. Meine sind noch nicht angekommen. Ich habe sie, wann habe ich sie bestellt? Vorgestern, glaube ich.
Jetzt bestellt, genau.
Nee, aber ich bin auf jeden Fall gespannt.
Ja, genau. Also wir hoffen, dass wir viele von euch jetzt dazu motivieren konnten. Und jetzt sind wir aber höchst motiviert, möchte ich gar sagen, für das heutige Folgenthema. Und damit geht es jetzt richtig los, nämlich Tourismus. Und Jana beginnt.
Genau. Mallorca hatten wir anfangs einmal rausgegriffen fürs Intro. Aber neben den Balearen wünschen sich natürlich auch zum Beispiel die Kanaren oder auch Barcelona eine Eindämmung der Tourismusströme, um halt nur diese naheliegenden Referenzen in Spanien mal zu nennen, wo ja schon sehr viele Deutsche sehr gerne hinreisen. Ihr habt es vielleicht auch mitbekommen, Venedig setzt für TagestouristInnen am Wochenende mittlerweile eine Gebühr von 5 € für den Besuch an. Klingt gar nicht so viel, aber sehr viele regen sich sehr darüber auf. Ich meine, wenn man sich anschaut, wie viel Schaden der Tourismus mittlerweile da verursacht, ist das eigentlich noch wenig, finde ich. Anderes Beispiel noch, in Kyoto soll ein beliebtes Geisha-Viertel für Touris gesperrt werden, um die Anwohnenden und auch deren Grundstücke zu schützen, mit denen halt nicht immer so gut und pfleglich umgegangen wird. Also diese Liste könnte man ewig so weiterführen. Viele Orte oder Gebiete sperren mittlerweile TouristInnen quasi komplett aus oder lenken die eben um oder beten sie eben zur Kasse. Also es gibt langsam Maßnahmen, die irgendwie aus dem Nothaus ergriffen werden. Und unter diesem Massentourismus bzw. Overtourism versteht man eben das Phänomen, dass sich eine riesige Anzahl an UrlauberInnen an denselben Orten versammelt. Und dadurch befinden sich dann eben gerade in der Hauptsaison oft mehr Reisende als Einheimische an den jeweiligen Urlaubszielen. Ich glaube, man kennt das auch zum Beispiel von den Inseln bei uns, ne, so den Nordseeinseln oder sowas, wo irgendwie gefühlt 500 Leute wohnen und dann 50.000 hinreisen oder so. Also da sind die Verhältnisse teilweise wirklich krass. Und warum reist man dahin? Natürlich, es gibt berühmte Sehenswürdigkeiten, tolle Bauwerke, beliebte Strände oder auch ganz viel mittlerweile Plätze, die eben als Drehorte benutzt wurden, also für irgendwelche populären Filme oder Serien. Ihr kennt zum Beispiel diese Geschichte bestimmt von dieser berühmten Bucht der Maya Bay in Thailand aus The Beach, diesem Film mit Leonardo DiCaprio. Habe ich noch nie geschaut, ehrlich gesagt, aber angeblich soll das toll sein, diese Bucht. Die wurde wegen Umweltschäden wirklich durch unfassbar viele Menschen über längeren Zeitraum geschlossen. Dann war sie wieder auf. Ich glaube, jetzt ist sie wieder geschlossen, weil die Korallenriffe zerstört werden, weil extrem viel Müll im Wasser landet und so weiter. Gleiches gilt für die isländische Fjardragulfur oder so, Schlucht.
Die Aussprache ist schwierig.
Die gab es mal in einem Justin Bieber Musikvideo oder auch bei Game of Thrones. Und dann sagen die Leute, oh cool, habe ich im Fernsehen gesehen, jetzt muss ich da hin. Also auch das ist oft ein Phänomen.
Kommt euch vielleicht auch tatsächlich direkt mal Dubrovnik in Kroatien in den Sinn? Game of Thrones war da das Stichwort. Ist natürlich ein berühmter Drehort einfach dieser Erfolgsserie. Und konnte sich zeitweise, Klammer auf, kann sich eventuell immer noch vor Menschenmengen kaum retten. Man muss ja bedenken, das ist eine Altstadt, die sich innerhalb der Stadtmauern auf einer Fläche von ungefähr 300 auf 400 Metern Fläche abspielt. Und da kamen zeitweise 10 Kreuzfahrtschiffe pro Tag an. Mittlerweile sind es in Anführungszeichen nur mehr 2 pro Tag, die natürlich trotzdem Menschenmassen ausspucken, immer sozusagen zu einer bestimmten Stichzeit, die sich dann einfach in diese Altstadt drängeln. Da gibt es tatsächlich eine Regelung, dass durch die Stadttore wirklich auch der Besucherverkehr geleitet wird. Also man musste teilweise anstehen, um dann dort hineinzukommen in diesen Altstadtbezirk. Dieses Schlangestehen außerhalb der Mauern in Dubrovnik habe ich tatsächlich mal selber erlebt. Also es ist schon ziemlich verrückt, muss man ehrlicherweise sagen.
Wie in so einem Themenpark eher als in der echten Stadt, ne?
Tatsächlich, ja. Ich glaube, dass für manche das dann gar nicht so real mehr ist, wenn man das einfach auf der Fernseh- oder Kinoleinwand gesehen hat, wirkt das teilweise fast ein bisschen eben mehr wie Kulisse. Und ein bisschen vergleichbar, wenn auch geografisch ganz anders, möchte ich noch mal ein Beispiel rausgreifen. Hallstatt kennt ihr eventuell, wenn ihr es mal googelt und das Bild vor euch seht. Das ist wirklich ein Dorf im Salzkammergut. Und dieses Dorf umfasst ungefähr 780 EinwohnerInnen. Aber, und jetzt kommt's, rund 1 Million BesucherInnen zählt dieses Dorf pro Jahr. Insbesondere Busreisende aus Asien. Auch Disney-Fans sind da anzutreffen. Da kommen wir wieder auf das Filmthema. Denn es gilt als Vorlage für das Königreich im Film Die Eiskönigin. Und man muss auch noch dazu sagen, dass dieses Dorf einen solchen Hype erlebt hatte, dass es 1:1 mehr oder weniger in China bereits nachgebaut wurde.
Oh, wow, okay.
Wie kommt es denn aber jetzt, dass manche Orte so irre beliebt sind, dass sie derart überrannt werden? Naja, man kann sich es irgendwie schon ein bisschen vorstellen. Unsere Beispiele, glaube ich, illustrieren es ganz gut. Es sind oft einfach landschaftlich sehr schöne Orte oder eben besondere Sehenswürdigkeiten, die einmalig sind und dann einfach eine ganze Horde an Menschen anziehen. Wenn das dann noch befeuert wird, beispielsweise durch Fernseh- oder Social-Media-Beiträge, dann machen sich natürlich immer mehr Menschen auf, um das auch mal gesehen zu haben, weil man dann natürlich zu diesem Kreis irgendwie auch ein Stück weit dazugehören will. Das ist fast so ein bisschen ein Schneeballeffekt im Grunde genommen.
Diese Geheimtipps sind dann eben ganz schnell keine mehr. Also ich habe das auch schon öfter gesehen, so auf TikTok oder so zum Beispiel, dass Leute halt Videos gedreht haben, so guck mal hier, mega der Geheimtipp in bla bla bla. Und die ersten Kommentare waren alle so, bitte hört auf, diese Videos zu machen, sonst kommen die Leute alle hierher. Und das ist gerade schön, weil nicht so viele Menschen da sind und so weiter. Also ja, wenn man was Schönes findet, vielleicht auch nicht immer unbedingt direkt teilen. Man kann es auch einfach mal für sich behalten. Also das sind natürlich Faktoren, aber dazu kommt eben auch, dass wir wissen es, in den letzten Jahrzehnten immer alle sehr viel mobiler geworden sind und eben die Kosten für Flug- und Urlaubsreisen auch immer weiter gesunken sind, die Einkommen tendenziell eher gestiegen, auch wenn es sich nicht immer so anfühlt, ich weiß. Aber doch können sich die meisten von uns ja mittlerweile eine Art von Jahresurlaub irgendwie leisten. Und zudem gibt es eben auch immer mehr diese wirklich extrem billig Angebote. Julia hat mir hier reingeschrieben, ein Flug kann da ohne Steuern schon mal zum Preis eines Cappuccinos zu haben sein, was ich überhaupt nicht glauben kann.
Genau, Jana konnte es erstmal nicht fassen und ich sag euch was. Ich bin ja mal eine Zeit lang tatsächlich gereist und innerhalb von Asien war wirklich der Flugpreis, sage und schreibe umgerechnet, unter 5 €. Das ist und ja, es war wirklich eine Flugstrecke von über 2 Stunden und ich konnte das überhaupt nicht fassen, dass es überhaupt möglich ist. Also da sind die Gebühren, diese Steuern natürlich deutlich höher als der Flugpreis an sich. Das ist schon echt eigentlich pervers, muss man sagen.
Aber klar, ich meine, man kennt das auch innerhalb Europas, kann man ja teilweise für unter 50 € irgendwie in ein fremdes Land fliegen und so, das ist schon irre. Aber eben auch nachvollziehbar, dass diese Rechnung eben nicht nur nicht aufgeht, sondern halt vor allem zu Lasten von Menschen und Umwelt geht. Und trotzdem spielt Nachhaltigkeit eher doch für einen geringen Anteil der Urlauberinnen eine echte Rolle bei der Wahl ihres Urlaubsziels oder auch der Planung von An- und Abreise. Natürlich sagen viele so, ja, ja, das ist mir wichtig, aber das ist halt soziale Erwünschtheit, seien wir mal ganz ehrlich. Ich glaube, die wenigsten von uns haben Menschen in ihrem Umkreis, die sagen, ja Mensch, ich habe wirklich mir bei jedem Urlaub von vorne bis hinten alles angeguckt, wie nachhaltig das jetzt ist. Viele wollen dann eben einfach an diese bestimmten Orte, von denen sie träumen und wundern sich dann, dass der Strand eben gar nicht so katalogmäßig daherkommt, sondern dass man zum Beispiel in Sardinien dann wirklich Handtuch an Handtuch mit anderen liegt und zu Hunderten, wenn nicht Tausenden quasi denselben Sonnenuntergang fotografiert.
Oder noch krasser, sich tatsächlich sogar einen Platz reservieren muss.
Das oder so.
Nämlich in Sardinien mittlerweile, dass diese Strände eben nicht mehr derartig überfüllt sind, aber trotzdem immer noch voll.
Das können wir Deutschen ja aber gut, Plätze reservieren im Urlaub.
Ihr könnt euch natürlich vorstellen, wo viele Menschen an landschaftlich schönen Orten zusammenkommen, da besteht ein weiteres Problem, nämlich, dass diese schönen Orte, also die Natur, zerstört wird oder eben auch Hinterlassenschaften zurückbleiben, insbesondere natürlich Müll. Einen kleinen Exkurs möchte ich an der Stelle geben, weil wir natürlich heute auch nicht alle Arten von Tourismus behandeln können, sondern uns ja eher auf Urlaubstourismus fokussieren. Auch der Expeditionstourismus boomt. Also ich weiß nicht, ob ihr jemanden im Bekanntenkreis habt, der beispielsweise auf große Bergtour geht.
Der Mount Everest, der völlig überlastet ist und so, ja.
Und auch die Nebengebiete, Nebenberge, Gipfel und so weiter. Und ich war wirklich geschockt, als ich kürzlich im Podcast der Bergfreundinnen, also kleine Empfehlung an der Stelle, den mag ich grundsätzlich ganz gerne, im BR, hatte ich gehört von den ja wirklich Massen an Hinterlassenschaften und das sind zum einen natürlich Müllberge, Tonnen an Müll wohlgemerkt, als auch Fäkalien, die da am Dach der Welt zurückbleiben. Verlinken wir euch natürlich in den Shownotes diese Folge, aber ich finde, wenn man sich vorstellt, dass es da ein großes Clean-up gab und da wirklich 3 Tonnen an Müll von den Sherpa vor Ort wieder mit ins Tal genommen wurden, obwohl ja eigentlich alle TouristInnen angehalten sind, ihren eigenen Müll wieder mit zurückzunehmen und es mittlerweile auch hohe Strafen gibt, das trotzdem nicht passiert, finde ich schon ziemlich krass. Und selbst die Maultiere, die dort im Einsatz waren, wollten die menschlichen Fäkalien nicht tragen. Also die haben sich verweigert, das nach unten zu nehmen, kann ich irgendwie auch nachvollziehen.
Sehr. Und vor allem, man muss sich auch, das hatte ich auch gelesen, das ist ja nicht nur nicht schön und es stinkt und so weiter, es ist auch teilweise wirklich giftig. Also wir wissen, viele Menschen nehmen regelmäßig Medikamente und so weiter, das ist da auch alles drin, das filtert unsere Kläranlagen vielleicht halbwegs raus, aber die Natur eben nicht. Also auch da muss man sich Gedanken machen, wir sind eben nicht mehr der Urzeitmensch von vor ein paar tausend Jahren.
Definitiv. Aber jetzt kommen wir mal zurück zu den Problemen durch Overtourism. Natürlich, klar, zum einen die Müllentsorgung ist oft mangelhaft, aber eben auch die Abwasserentsorgung, weil einfach die Infrastrukturen in diesen touristischen Gebieten oft gar nicht für so eine große Anzahl an Menschenmassen ausgelegt sind. Erinnert euch an mein Beispiel 780 Einwohner über 1 Million TouristInnen. Das könnt ihr euch vorstellen, dass da ein relativ großes Gefälle ist. Nach Angaben des WWF kann das eben dazu führen, dass auch der überschüssige Müll bzw. das Abwasser dann ins Meer geleitet wird, gerade in Küstenorten. Und wir wissen alle, was einmal im Meer ist, kommt sehr schwer wieder raus und verbreitet sich natürlich einfach wirklich auch weiträumig, sodass die Weltmeere da zunehmend auch einfach verschmutzen. Und nicht nur dadurch, sondern auch durch andere Faktoren wird einfach wirklich Landschaft und Lebensraum für Tiere und Pflanzen zerstört. Gerade auch einfach, weil für den Massentourismus gewisse Infrastruktur notwendig ist, die erstmal aufgebaut und dann oftmals auch nochmal ausgebaut werden muss, wenn immer mehr Menschen kommen. Das zerstört nach Angaben des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, wie es heißt. Also ihr wisst schon, unser Bundesministerium. Genau. Nicht nur natürlich Naturgebiete, sondern eben auch einfach wirklich ganz klar Lebensräume. Und somit trägt man dann letztlich als Tourist zum Artensterben bei, so traurig es auch sein mag.
Kommen wir auch später nochmal drauf, auf welche Weisen das noch passiert. Aber genau, dessen muss man sich immer bewusst sein. Und natürlich auch ein riesengroßes Problem, gerade in Bezug auf die Klimakrise. Wir hatten es in der Wintersportfolge auch schon mal angesprochen, ist eben diese individuelle Anreise. Also klar, CO2-Ausstoß durch eben umweltschädliche Verkehrsmittel ist nun mal ein Hauptproblem des Massentourismus. Das sagt auch das Umweltbundesamt. Natürlich Flugzeuge, Kreuzfahrtschiffe, ganz schlimm. Auch darüber haben wir eine eigene Folge ja gemacht. Erzeugen einfach einen hohen Anteil an CO2, der die Klimakrise eben weiter vorantreibt. Auch, wie Julia sagte, vorhandene Hotels und Ferienhäuser können einfach diesen hohen Andrang oft nicht bewältigen. Es gibt quasi mehr Übernachtungen oder zumindest versuchte Übernachtungen als offiziell Betten. Daher buchen ja auch immer mehr UrlauberInnen Unterkünfte, die eigentlich eher für die Einheimischen vorgesehen sind. Dieses ganze Airbnb-Thema. Also ursprünglich war das ja mal so angelegt, dass man wirklich die eigene Wohnung vermietet oder ein Zimmer, wenn man mal nicht da ist. Und mittlerweile findet man da eigentlich, finde ich, nur noch professionelle Ferienhäuser. Aber es gibt auch wirklich das Problem, dass irgendwie InvestorInnen quasi diverse Wohnungen in Städten, in beliebten Städten natürlich vor allem aufkaufen und einfach nur noch vermieten über Airbnb, um da halt groß Geld zu machen. Und wir wissen alle, Wohnungsraum ist knapp, nicht nur hier bei uns in Deutschland. Und das ist halt auch ein Aspekt, der das Ganze mitbefeuert. Also Wohnraum wird knapp, die Mietpreise steigen natürlich und es ist schwierig, finde ich, wenn man bei Airbnb mittlerweile guckt, da überhaupt noch authentisch Angebote sozusagen zu finden. Also man kann auch danach gucken, wenn es jetzt nicht gerade, ne, wenn die schon ist, ist es ein Superhost und die vermieten quasi das ganze Jahr und die Wohnung sieht aus, als würde da nie jemand drin wohnen, dann kann man sich denken, dass es einfach eine Ferienwohnung ist quasi. Aber ganz
leicht. Da ist tatsächlich vielleicht ein bisschen dieser Grundgedanke auch verloren gegangen, gell? Also das war ja wirklich eher so ein bisschen Couchsurfing oder Wohnungstauschansatz irgendwie mal ganz ursprünglich. Und Jana hat es gerade gesagt, es gibt natürlich schon so ein paar Punkte, auf die man achten kann. Und damit kommen wir jetzt auch einfach mal wirklich zu konkreten Empfehlungen für euch, wie ihr selbst für eine nachhaltigere Urlaubsgestaltung sorgen könnt. Und zwar erstens gelingt es schon bei Planung und Buchung, wenn ihr ein paar Tipps beherzigt. Nämlich ganz klar, wir haben es gerade gehört, auf nachhaltigere Verkehrsmittel setzen. Also reist, wenn möglich, mit öffentlichen Verkehrsmitteln an, also Zug oder Bus. Kleiner Tipp für Bahnreisende. Ich weiß, es ist manchmal super frustrierend, wenn man grenzüberschreitende Verbindungen sucht. Selbst innerhalb der EU ist es wirklich recht komplex, im Buchungsprozess der Bahn da voranzukommen. Aber da gibt es beispielsweise Umwege, wenn man so will, über Trainline, verlinken wir euch natürlich. Die haben auch direkt eine Buchungsmöglichkeit mit dran gekoppelt. Oder Roam to Rio. Das ist im Grunde genommen, um einmal eine Auskunft zu kriegen, welche Streckenabschnitte denn möglich sind. Und dann muss man sich tatsächlich bei den einzelnen Anbietern, also von Deutscher Bahn über ÖBB beispielsweise, durchhangeln. Aber es ist teilweise auch wirklich ein bisschen komfortabler, das analog zu machen, ehrlich gesagt. Es gibt nämlich Reisebüros, die sich wirklich auf Bahnreisen spezialisiert haben. Die haben dann natürlich teilweise nochmal einfach andere Tipps und Kniffe und auch eine ganz andere Buchungsumgebung, um da einfach konkret drauf zu achten, was für euch irgendwie wichtig ist, und kriegen auch ehrlicherweise ein bisschen andere Preise.
Warst du schon mal im Reisebüro, ganz ehrlich, für eure Weltreise damals? Oder?
Ich war tatsächlich in Reisebüros auch, genau. Und also gerade, wenn man irgendwie längere Bahnreisen plant, wo ja, sag ich mal, auch ein bisschen der Weg schon Teil des Urlaubs ist oder Teil der Reise, dann lohnt sich das, weil die dann manchmal auch ja, landschaftlich besonders schöne Strecken empfehlen zum Beispiel oder auch einfach Erfahrungswerte haben, welche Umsteigezeiten realistisch sind und so weiter. Also das kann da teilweise echt helfen. Wenn ihr unterwegs seid, allerdings beispielsweise mit dem Flugzeug, dann denkt doch mal drüber nach, eine CO2-Kompensation dieser Reise anzustoßen, wie man seriöse Anbieter erkennt, wie man das überhaupt alles ausrechnet und was da relevant ist in dem Kontext, hatten wir ganz ausführlich in der Episode Nummer 44 behandelt, findet ihr natürlich in den Shownotes. Aber was natürlich noch besser wäre, als in die Ferne zu schweifen, wäre Urlaub in der Nähe, also in Deutschland zum Beispiel oder auch einfach den angrenzenden europäischen Ländern. Oder mal als Idee, da haben wir auch ganz zu Anfang eine Folge, nämlich die Nummer 3 mal gemacht, Mikroabenteuer vor der Haustür, also gar nicht so weit, sondern direkt ab zu Hause los. Und was natürlich auch eine Empfehlung ist, in der Nebensaisonreisen hat für euch tatsächlich den Vorteil, dass es oft kostengünstiger ist und nicht so überfüllt. Aber eben auch, was ihr euch schon denken könnt, die Urlaubsregionen sind einfach weniger belastet, weil nicht dieser Pulk an Touristen auf einmal anrückt. Dann, was ich grundsätzlich empfehlen kann, mit leichtem Gepäck zu reisen. Gerade wenn ihr natürlich öffentlich unterwegs seid und ihr könnt euch da ganz häufig einfach vorab erkundigen, ob gewisse Dinge vor Ort auszuleihen sind, beispielsweise Sportausrüstung, muss man nicht alles mitschleppen, Babybett, muss man nicht zwingend selbst mitbringen und so weiter und so fort. Warum jetzt das Ganze? Naja, zum einen ist es komfortabler, wenn man nicht so viel durch die Gegend schleppen muss, aber weniger Gepäck reduziert natürlich zum einen den Platzbedarf und auch das Gewicht beim Transport und hilft, eben Emissionen einzusparen.
Wie du sagst, Komfort. Also ich kann dir nicht sagen, wie oft ich RentnerInnen in der Bahn sehe, die mit so einem riesigen, schweren Koffer der Hand, ja, und wo ich denke, warum habt ihr nicht einfach zwei kleine Trolleys dabei? Garantiert kann man in dem Hotel, wo ihr hin wollt, was auch waschen oder ihr geht eh nur Familie besuchen oder sowas. Denke mal, warum struggelt ihr da so mit diesen riesigen Koffern? Ich verstehe das immer nicht. Das ist so ein klassisches Phänomen in der Generation, finde ich immer.
Weil man könnte ja irgendwas gebraucht haben, was man dann nicht dabei hätte.
Nee, lieber 5 Paar Schuhe und, weiß ich nicht, 85 Hemden. Ich weiß nicht, was drin ist in diesen Koffern. Aber ja.
Aber vielleicht kommen wir auch tatsächlich mal zum Packen. Überlegt euch, was ihr wirklich braucht. Und erfahrungsgemäß, jede und jeder von uns kennt diesen Fall. Hat man schon mal Dinge dabei gehabt, die man nicht gebraucht hat? Also plant da auch echt ein bisschen realistisch. Es gibt auch im Internet super viele Packlisten, die euch weiterhelfen können für verschiedenste Konstellationen und Destinationen. Nutzt das. Da haben sich schlaue Menschen schon Gedanken gemacht.
Und wie gesagt, auch in fremden Ländern gibt es Waschsalons oder Waschservice im Hotel oder sowas. Man muss auch nicht für bei einer dreiwöchigen Reise nicht für jeden Tag ein T-Shirt dabei haben. So.
Du sagst es. Und packen. Sonnencreme ist natürlich essentiell. Lichtschutz, wenn ihr in südliche Länder reist, insbesondere, aber beispielsweise ja auch für den Skiurlaub. Ich bleibe jetzt aber mal in Meeresnähe. Achtet da bitte drauf, dass ihr die richtige Sonnencreme in Anführungszeichen verwendet, nämlich eine korallenfreundliche ohne Mikroplastik. Was heißt jetzt korallenfreundlich? Naja, der chemische UV-Filter Octocrylen schädigt beispielsweise die Korallen nachhaltig und auch Fische, stört dann nämlich bei den Fischen die Entwicklung von Gehirn und Leber und kann sich in Muscheln und Austern anreichern, also ja ein bisschen Teufelszeug. Achtet darauf, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, bei den Sonnencremes gibt es da mittlerweile so ein kleines Piktogramm, das sie eben als korallenfreundlich kennzeichnet. Dann ist natürlich auch wichtig, dass ihr guckt, gibt es vielleicht bestimmte Siegel, auf die man achten kann? Und da haben wir euch den Tourismus-Label-Guide nochmal in den Shownotes verlinkt, denn viele Regionen und oder Verbände setzen sich da selbst teilweise wirklich sehr strenge Standards, so in Bezug auf CO2 oder Ressourcenverbrauch. Daran könnt ihr euch oft auch ganz gut orientieren, gilt nicht nur für Unterkünfte, sondern auch beispielsweise für Tourenanbieter. Und genau damit sind dann eben Urlaubsangebote gekennzeichnet, die zum einen Menschenrechte respektieren, das ist ja auch oft so ein Thema in Ländern, genau, und auch einfach die natürlichen Ressourcen und das Klima schonen und der Bevölkerung in den Destinationen einen Nutzen bringen, was finde ich auch irgendwie nochmal ein ganz guter Aspekt ist. Jetzt sind wir vor Ort angelangt. Auch da könnt ihr ein paar Dinge beachten, auch im Hinblick auf Mobilität. Mal gucken, gibt es da öffentliche Angebote oder kann ich mir beispielsweise ein Fahrrad ausleihen? Kann ja auch ganz schön sein, das ein bisschen langsamer sozusagen zu erkunden, als da überall wirklich vor die Tür zu brettern, sondern das wirklich zu erfahren. Das steckt ja in dem Wort schon drin. dann, wenn ihr Touren macht, guckt doch mal, ob ihr euch einer Gruppentour anschließen könnt. Optimalerweise sind es dann nicht 200 Menschen, die irgendwo durchtrampeln. Aber in so kleineren Gruppen ist es natürlich trotzdem besser, wenn ihr beispielsweise irgendwo mit einem Bus ankommt, als jeder individuell. Dann wäre es wichtig, dass man einfach lokale AnbieterInnen unterstützt. Beispielsweise tatsächlich einfach in einheimischen Restaurants essen gehen oder Touren mit lokalen Guides macht, auf Märkten oder in regionalen Läden einzukaufen. Das unterstützt einfach die lokale Bevölkerung, ohne dass ihr jetzt, sag ich mal, den großen Tourenanbietern, die ja meistens auch dann Sitze im Ausland eher haben, das Geld in Rachen werft. Und klar, mit Köpfchen verwenden und nicht verschwenden, sage ich mal, also wirklich ein bisschen Ressourcen schonen, also insbesondere halt mit Wasser auch haushalten in Gebieten, die sowieso schon von Trockenheit geplagt sind, wie zu Hause auch, versucht Müll zu vermeiden und wenn er anfällt, den eben entsprechend auch zu trennen. Und bitte ganz, ganz wichtig, in puncto Souvenirs, ich kann das total verstehen, wenn man an einem schönen Ort war, dass man sich ein Andenken mitnehmen will, aber bitte kauft irgendwie keinen Billigramsch aus Plastik, aus nehmt keine Muscheln oder Schnecken mit oder solche Dinge. Auf gar keinen Fall irgendwelche Korallen zerstören, ja. Schnitzereien aus Tropenholz gehören auch einfach in keinen Koffer.
Auch kein Sand. Das Thema hatten wir auch schon mal. Mal abgesehen davon, dass, wenn das alle machen, ist da immer kein Strand mehr. Aber es steht unter hoher Strafe, deswegen, also ist auch eine nette Idee. Irgendwie so, oh, ich habe ein kleines Gläschen Sand. Nee, lass es einfach. Don't do it. Ihr habt dann den Sand, den ihr noch in den Hosenbeinen stecken habt oder sowas. Ja. Den könnt ihr mit nach Hause nehmen.
Irgendwas ist da immer.
Absehen, genau. Also natürlich kann man auch nicht sagen, hört auf zu reisen. Also wir wissen alle, dass Tourismus eben in sehr, sehr vielen Ländern, in eigentlich wahrscheinlich fast allen Ländern der Welt, auch einfach ein entscheidender Wirtschaftsfaktor ist. Und tatsächlich gerade in Ländern des globalen Südens, wo eben über Landwirtschaft, Industrie oder Technologie deutlich weniger Anteil am Bruttoinlandsprodukt generiert wird, da spielt Tourismus eben eine wesentliche Rolle. Zum Beispiel 330 Millionen Menschen, mal als Zahl, arbeiten im Tourismus oder eben angrenzenden Sektoren weltweit. Also damit hängt wirklich jeder 10. Job vom Tourismus ab. Das ist schon enorm.
Absolut.
Natürlich auch ein bisschen ironisch, auf eine tragische Weise, dass durch unseren Lebensstil hier im globalen Norden halt auch wirklich immer mehr Menschen im globalen Süden auf unseren Tourismus angewiesen sind, weil eben andere Einnahmequellen wie die Landwirtschaft durch den Klimawandel einfach immer stärker einbrechen. Und dann haben sie eben nur noch die Möglichkeit, uns da quasi zu bewirtschaften. Die Reisebranche natürlich generell global gesehen riesig. Also es gab klar diese massiven Einbrüche der Umsätze durch die Corona-Krise, vor allem 2020. Aber das ist einfach ein Milliardenmarkt, der nun auch jährlich wieder deutlich zulegt. Und übrigens geben weltweit am meisten auf ihren Reisen aus Menschen aus China. Allein 2023 fast 200 Milliarden Dollar. Also das ist schon Wahnsinn, wie viel Geld die überall lassen, wo sie auf Reisen gehen. Auf Platz 2 liegt übrigens die USA und auf Platz 3 liegt auch schon Deutschland. Wir sind auch hier mal wieder sehr weit vorne mit dabei und geben unterwegs viel Geld aus.
Ein sehr reisefreudiges Völkchen, aber es muss ja nicht immer Masse statt Klasse sein. Die Gegenbewegung zu all diesen Phänomenen, die wir gerade besprochen haben, also Massentourismus, Overtourism, ist der sanfte Tourismus. Nachhaltiger und sanfter Tourismus will sicherstellen, dass die Menschen vor Ort davon profitieren, dass dort Tourismus kommt, will wirklich fair behandeln und sie auch in Entscheidungsprozesse einbeziehen. Und dieser nachhaltige Tourismus kann tatsächlich dafür sorgen, dass Ökosysteme nicht ausgebeutet werden und Ressourcen nicht übernutzt werden. Also er denkt einfach nicht nur im Hier und Jetzt, sondern wirklich langfristig. Da steckt gewissermaßen eine Strategie dahinter, die einfach einer Entwicklung dieser Orte dann Rechnung trägt. Also auch künftige Generationen von Reisenden sollen sich natürlich an einer intakten Natur erfreuen können, optimalerweise. Und eben auch künftige Generationen der Menschen vor Ort sollen eine gesicherte Lebensgrundlage haben. Beide Standpunkte sind da einfach mit einbezogen. Und man muss ehrlicherweise sagen, sanfter Tourismus ist gewissermaßen schon auch ein bisschen Frage der persönlichen Einstellung. Also für viele Reisende ist das so eine ganz bewusste Entscheidung und es geht insbesondere darum, einfach möglichst wenig Einfluss überhaupt, insbesondere negativen Einfluss auf die Natur im Reiseland zu nehmen und natürlich darum, sich auch der Kultur des Reiselandes anzupassen, die Menschen und ihre Kultur und auch Traditionen vor Ort einfach zu respektieren.
Genau. Und umgekehrt kann natürlich der Tourismus, wenn man wirklich ein bewusstes Reise- und Freizeitverhalten an den Tag legt, auch zum Schutz der Natur beitragen. Ich glaube, wir kennen auch alle Beispiele, wo die Natur wirklich nur so intensiv geschützt wird, weil eben so viele Menschen kommen, um sie anzuschauen. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn Naturräume und eben auch sämtliche natürliche Ressourcen auch trotz sportlicher oder touristischer Nutzung wirklich sehr schonend behandelt werden. Gegebenenfalls halt auch nur sehr punktuell mit einem großen Schutzgebiet drumherum etc. Also nachhaltiger Tourismus im Einklang mit Natur und Landschaft funktioniert wirklich nur mit nachhaltigen Wirtschaften und eben Ressourceneffizienz und Klimaschutzmaßnahmen. Nur so kann man gute Voraussetzungen schaffen, um da auch dauerhaft eine regionale Wertschöpfung wirklich zu haben. Denn wir wissen das alle, irgendwann versiegen sonst die Quellen im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann ist da gar nichts mehr, weder für die Einheimischen noch für Leute, die da hinreisen wollen. Afrika ist zum Beispiel als Kontinent insgesamt relativ vorne mit dabei, wenn es um nachhaltigen Tourismus geht. Also da gibt es Ökotourismus-Initiativen auf dem gesamten Kontinent, die wirklich zeigen, dass verantwortungsbewusstes Reisen eben nicht nur die Umwelt schützt, sondern auch wirklich lokale Gemeinschaften stärken kann oder auch zur Erhaltung der Tierwelt eben beiträgt. Auch da wissen wir, wenn Nationalparks zum Beispiel stark besucht werden und dementsprechend auch Finanzmittel da sind für RangerInnen und so weiter, dass dann auch nicht so viel gewildert wird. Also das gibt ja schon verschiedene Ketten sozusagen, Dinge, die da einander bedingen. Und mittlerweile gibt es in verschiedenen Ländern Afrikas auch wirklich ganz andere Zielgruppe, die erschlossen werden können. Also durch Ökosafaris, durch bestimmte Tracking-Angebote, auch nachhaltigere Camps, authentische kulturelle Erlebnisse und vieles mehr. Und auch nicht zu vernachlässigen, so lässt sich eben teilweise auch die Landflucht eindämmen. Wissen wir auch, dass es viele Menschen einfach in die großen Städte treibt, in der Hoffnung, da noch irgendwie Arbeit zu finden. Und durch den Tourismus kann man eben auch in abgelegenen Gegenden durchaus ein Auskommen finden. Also auch das kann ein positiver Effekt sein.
Ja, definitiv. Aber ihr wisst ja, es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Und so gilt natürlich bei vermeintlich ganz, ganz tollen Angeboten. Trotzdem informiert euch im Vorhinein ausführlich. Also recherchiert auch einfach möglichst, wie ist denn die Lage in der Region tatsächlich? Welche Auswirkungen hat da der Tourismus? Wie ist es da wirklich bestellt um die ökologische und soziale Nachhaltigkeit? Auch einfach im Hinblick auf die Unterkunft oder auf die Aktivitäten vor Ort. Und wenn ihr dann dort vor Ort seid, dann fragt auch einfach mal tatsächlich kritisch nach. Oftmals freuen sich auch tatsächlich HotelmitarbeiterInnen, Guides, ReiseveranstalterInnen, wenn man da einfach ein Augenmerk drauf legt, weil sie dann merken, dass dieses Thema relevant ist, wichtig ist, dass Menschen das in ihrer Reisegestaltung mit einbeziehen. Und also auch wenn ihr nicht im Bio-Hotel übernachtet, wo man es irgendwie erwartet, einfach mal wirklich beim Personal nachhaken. Warum gibt es denn beispielsweise kein veganes oder lokales, saisonal passendes Essen? Was passiert denn eigentlich mit den Überresten des Buffets? Wird der Müll getrennt? Wenn nicht, warum nicht? Warum läuft die Klimaanlage beispielsweise immer auf Hochtouren? Kann man das vielleicht nicht anderweitig regulieren und so weiter? Auch so könnt ihr da tatsächlich ganz, ganz oft einen Stein ins Rollen bringen.
Und gegebenenfalls halt auch über eine Mail im Anschluss oder eine Bewertung oder was. Man muss es ja nicht vor Ort ansprechen unbedingt.
Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie euch das vielleicht lieber ist. Aber das vielleicht einfach echt als Anregung dann nochmal sehen, um da so ja gewissermaßen einen Dialog anzustoßen mit den AnbieterInnen vor Ort. Denn man muss ja auch einfach sagen, es bringt jetzt nichts, tausende neue Öko-Hotels zu bauen und in die Landschaft zu stellen, die vorher eigentlich ganz schön war und wo keine Fläche hätte versiegelt werden müssen, sondern eben die bereits vorhandene Infrastruktur bestmöglich zu nutzen. Im besten Fall natürlich so effizient, dass man sie sogar eher wieder zurückbauen könnte im Falle dessen, dass sie nicht mehr benötigt wird und da wieder mehr Wildnis zulassen kann.
Genau. Und apropos Wildnis, ihr wisst es, der Trend der letzten Jahre, man kam überhaupt nicht mehr dran vorbei, geht ja zum ausgebauten Van oder wirklich einfach klassisches Wohnmobil, einfach zum Campen an abgelegenen Orten. Auch hier wieder klassisch sehr, sehr viele Geheimtipps, vermeintliche Geheimtipps auf Social Media. Irgendwelche kleinen Orte, an die man angeblich sich gut mit dem Camper hinstellen kann, einfach mal ein Lagerfeuer und so weiter. sieht eben alles ganz idyllisch aus und wird auch gerne als besonders nachhaltig oder naturverträglich verkauft. So nach dem Motto, ja, man reist jetzt eben nicht mit dem Kreuzfahrtschiff irgendwo hin, sondern fährt ja nur gemütlich mit seinem Bulli durch den Wald, so ungefähr. Aber ich meine, wir wissen alle, das sind nicht nur sehr schwere Autos, sondern meistens eben auch noch, gerade weil Leute dann so auf irgendwelche alten Vintage-Karosserien darauf dann abfahren, dann sind es eben auch noch besonders alte Verbrenner, gegebenenfalls mit noch mehr Verbrauch, vielleicht auch sogar ohne Katalysator oder was auch immer. Also wirklich CO2-Ausstoß Deluxe. Tatsächlich, je nach Wohnmobiltyp, ich meine, ihr wisst, da gibt es ja auch wirklich einige, die sind riesig und am Ende sitzt da irgendwie, sitzen da zwei Leute vorne drin oder so. Aber je nach Typ spart man gegenüber einer Flugreise zu einem Ort nur etwa 10% CO2 ein. Das finde ich schon enorm. Und über die Luftverschmutzung, die damit einhergeht, haben wir in der letzten Folge ausführlich gesprochen, weil wir jetzt nicht nochmal anführen, was neben CO2 da noch alles in der Luft landet. Aber ganz klar, hier muss man einfach bei dieser Art des Reisens immer die Tier- und Pflanzenwelt im Kopf behalten. Also wenn ihr sowas mal machen wollt, dann bitte wirklich unbedingt auf befestigten und zugelassenen Wegen bleiben mit dem Auto. Nur an ordentlichen Stellplätzen das Ganze hinstellen. Naturschutzgebiete sind meistens tabu und das wirklich aus gutem Grund. Denn klar, also Feinstaub, Reifenabrieb, ihr wisst, Mikroplastik in erster Linie, Bodenverdichtung, das sind alles Dinge, mit denen man da einfach die sensiblen Ökosysteme sehr schädigen kann. Und es gibt ja auch so Stellplätze, die von PrivatanbieterInnen vermietet werden, die so auch ganz abgelegen und idyllisch sein sollen. Auch die sind nicht unbedingt sicher. Also auch da könnt ihr zum Beispiel durch Ölverlust, das ist auch gerade bei älteren Bussen ein großes Thema, oder halt eben einfach Abgase oder indem ihr die Wildtiere stört, bis wirklich zum schlimmsten Fall irgendwie, dass ihr da aus Versehen einen Waldbrand entzündet oder sowas, wirklich jede Menge Schaden anrichten. Und man muss auch sagen, wegen der oft mangelnden Infrastruktur gibt es auch immer wieder Vorfälle von unsachgerechten, entleerten Chemietoiletten. Auch das könnt ihr euch vorstellen, das ist nicht gut für die Natur, wenn dieser Kram da irgendwo landet. Müllberge natürlich auch oder wirklich illegale Lagerfeuer. Auch das nicht nur gefährlich wegen Waldbrandgefahr, sondern man muss sich auch mal in die Lage der Wildtiere quasi versetzen, die eben nicht unterscheiden können, riecht es da jetzt verbrannt, weil der Wald brennt oder weil jemand kontrolliert ein Lagerfeuer macht. Also auch denen bereitet ihr einfach wahnsinnig viel Stress durch sowas. Also wenn irgendwo steht, hier kein Feuer, dann macht da auch kein Feuer. Das ist kein Vorschlag an der Stelle. Generell muss es der eigene Camper sein. Kann man, also das ist schon der erste Gedanke eigentlich. Auch in dem Fall am liebsten einfach mit der Bahn anreisen und dann gegebenenfalls einen Camper vor Ort mieten, der eben nicht dann den Rest des Jahres viel Platz vor der Haustür einnimmt und eigentlich nur alles stört. Oder es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das normale Alltagsauto einfach ein bisschen nachzurüsten. Also da gibt es ja auch diese Dachzelte oder Zeltanhänger und so weiter. Kann man sich auch mieten, gegebenenfalls einfach für einen Urlaub. Und dann könnt ihr mit dem normalen Auto fahren und müsst halt nicht mit so einem 3-Tonner-Geschoss da durch die Gegend heizen. Und natürlich auch hier wirklich nutzt reguläre Campingplätze. Da gibt es auch Öko-Varianten mittlerweile, die auch ein bisschen anders ausgestattet sind oder einfach ja generell umweltfreundlicher sind von den Anlagen vor Ort. Also schaut da gerne mal nach. Wir verlinken euch auch mal einen Blogartikel zu dem Thema mit ganz, ganz vielen Infos und vielen Tipps in den Shownotes. Da könnt ihr nochmal nachlesen. Wir wollen nicht sagen, macht es überhaupt nicht, aber bitte mit sehr viel Bedacht und haltet euch einfach an die Regeln.
Wir hatten es ja schon immer wieder anklingen lassen. Urlaub ist ja nicht gleich Fernreise. Also wie sieht's bei uns in Deutschland eigentlich aus? Und da muss man sagen, das fand ich ganz interessant. Deutschland ist nämlich mit Abstand das meistbereiste Land der Deutschen. Also sehr viele.
Auch da haben wir wieder die Nase vorn.
Sehr viele, nämlich ungefähr ein Drittel, macht im eigenen Land Urlaub. Ihr könnt es euch vorstellen, durch die Corona-Beschränkungen war es in 2020 nochmal deutlich höher, dieser Wert. Aber ich finde ein Drittel schon eigentlich ganz beachtlich. Und so verwundert es nicht, dass hierzulande der Tourismus auch ein nennenswerter Wirtschaftsfaktor ist. Da gibt es jetzt Zahlen von vor der Pandemie und mittlerweile ist es ungefähr ähnlich. Da waren nämlich insgesamt 2,8 Millionen Erwerbstätige in Deutschland im Tourismus beschäftigt und erzeugten damit knapp 4% der gesamten Bruttowertschöpfung in unserer deutschen Volkswirtschaft. Das heißt in Zahlen ungefähr 104 Milliarden Euro, die da dahinter standen.
Das ist ordentlich.
Und ich finde, wenn man das ins Verhältnis setzt zu Branchen, die immer deutlich mehr diskutiert sind und auch oftmals deutlich stärker durch Subventionen bedacht werden, nämlich beispielsweise die Automobil- oder Maschinenbausektoren, dann nahm der Tourismus ungefähr eine vergleichbare Größe ein, was ich schon echt immens finde. Also gehörte wirklich zu der Zeit zu den boomenden und einfach umsatzstarken Wirtschaftszweigen in Deutschland. Klar, man muss sagen, das hat jetzt ein bisschen gelitten durch die Corona-Pandemie, aber nichtsdestotrotz einfach ein relevanter Markt.
100 Milliarden, das ist doch schon ein Scholz'scher Doppelwumms, oder nicht?
Du sagst es.
Ein Sondervermögen für uns alle. Genau, und was bedeutet das jetzt konkret für uns vor Ort? Wie passen wir uns in Deutschland an, um das Ganze ein bisschen nachhaltiger zu gestalten, fragt man sich natürlich auch. Da wurde schon vor einigen Jahren, 2020, vom Umweltbundesamt ein Handlungsleitfaden mal rausgegeben. Der hieß Anpassung an den Klimawandel, die Zukunft im Tourismus gestalten. Und natürlich auch hier, also das ist ja auch wirklich eine rein wirtschaftliche Frage letztendlich. Man muss diese Gebiete eben auch erhalten, damit sie langfristig touristisch überhaupt vermarktbar sind sozusagen. Und genau, dieser Leitfaden richtet sich an DestinationsmanagerInnen. Falls ihr diesen Job bisher noch nicht kanntet, keine Sorge, das ist schon Tourismus-Fachsprache, würde ich sagen. Aber ich habe mal die Definition von tourismusstudieren.de rausgesucht. Also, was macht man so als DestinationsmanagerIn? Ziel ist es, den jeweiligen Urlaubsort für Reisende attraktiv zu machen und dabei gleichzeitig die verschiedenen Interessen derjenigen, die an der Gestaltung eines Ferienortes beteiligt sind, in Einklang zu bringen. Also genau, so ein bisschen, da laufen die Fäden zusammen, würde ich sagen. So eine Art von Position ist das, so ein bisschen Vermittlung auch. Wie kann man irgendwie alle Interessen berücksichtigen? Und dieser Leitfaden des Umweltbundesamts informiert eben über mögliche Auswirkungen des Klimawandels auf diese deutschen Tourismusregionen, die so beliebt sind, und liefert auch konkrete Handlungsempfehlungen für die Anpassung, damit sie eben noch hoffentlich möglichst lange erhalten bleiben.
Ja, genau. Damit uns alles möglichst lange erhalten bleibt, hat das Umweltbundesamt sich aber auch die andere Perspektive nochmal angeschaut, nämlich uns Reisende, und wirklich viele hilfreiche Tipps für einen nachhaltigeren Urlaub zusammengetragen. Auch das verlinken wir euch in den Shownotes, weil das, finde ich, ganz gut strukturiert ist. Und wir fassen natürlich auch jetzt nochmal kurz für euch zusammen, was zu beachten gilt. Es gibt nämlich so ein paar simple, würde ich sagen, naja, Regeln oder Anhaltspunkte, die uns dabei helfen, allgemein ein Stück weit grüner und einfach fair gegenüber Mensch und Umwelt zu reisen. Nämlich, bitte nutzt die Bahn, fliegt nur, wenn Ziele sehr, sehr weit weg sind und ihr gleichzeitig bedenkt, dass die Menschen vor Ort den Tourismus brauchen, um gut zu leben, einfach weil sie davon abhängig sind, von dieser Wirtschaftsleistung. Außerdem ist es natürlich einfach besser, weniger zu verreisen, länger am Urlaubsort zu verbleiben, weil das natürlich die Emissionen von An- und Abreise reduziert, wenn ihr nicht so oft unterwegs seid, oder natürlich einfach mehr verteilt, wenn ihr länger vor Ort bleibt. Und vor Ort dann auch einfach die Mobilität nochmal überprüfen, also öffentliche Verkehrsmittel nutzen, Produkte kaufen, die dort am Urlaubsziel hergestellt sind, also auch beispielsweise einheimische Nahrungsmittel zu euch zu nehmen und da jetzt nicht vielleicht, wenn ihr in Spanien seid, die Importmango aus Peru zu schnabulieren. Und wenn ihr das alles mit einbezieht, seht ihr wahrscheinlich auch ein, dann ist es gar nicht so kompliziert, dass man im Urlaub nicht nur sich selbst, sondern optimalerweise auch der Umwelt ein bisschen was Gutes tut.
Oder zumindest nichts aktiv Schlechtes, das wäre
ja
schon
was. Das wäre ja auch schon mal ganz wünschenswert. Und wir wollen euch jetzt gleich auch noch mal was Gutes tun, nämlich mit unserem Grünfutter und den Good News. Das Grünfutter habe ich heute mitgebracht. Das geht tatsächlich ums Futtern und eignet sich auch für all diejenigen, die sagen, boah, ganz ehrlich, eigentlich habe ich gar keine Lust auf diese Urlaubsauswirkungen auf die Umwelt, will ich eigentlich gar nichts mit zu tun haben, ich bleibe lieber zu Hause im heimischen Garten oder auf Balkonien, dann muss ich sagen, wunderbar, die Brotzeit ruft.
Da kommt die Bayerin in Julia.
Absolut, durch. Also für mich gibt es tatsächlich, wie es auf Bayerisch so schön heißt, es gibt nichts Besseres wie was Gutes, also es gibt nichts Besseres als etwas Gutes. Ja.
Ich muss aber sagen, ich liebe ja auch Brotzeit. Also das muss ich schon jeden Tag haben.
Ich mag,
also Leute, die kein Brot mögen, sind mir sehr suspekt.
Oder ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ihr gerade aus dem Urlaub zurückkehrt und euch denkt, boah, was ich echt vermisst habe, ist Brot.
Deutsches Brot.
I got you. Denn ich empfehle euch heute ein ganz cooles Kochbuch. Das nennt sich Brot und Stulle, ist im Christian Verlag erschienen. Und was ich so spannend daran finde, ist eigentlich hauptsächlich die Autorin, muss ich sagen. Die ist nämlich im Hauptamt Neurochirurgin. Und
okay,
ich sag mal, so eine gewisse Präzision sieht man ihren Brotkreationen in Brot und Stulle schon auch an, ohne dass es aber irgendwie überdekoriert wäre. Also es wirkt schon auch noch sehr authentisch und auf jeden Fall so lecker und schmackofatzig, dass man da teilweise einfach am liebsten gleich zugreifen würde.
Kann man es dann auch ohne Skalpell nachmachen? Oder?
Definitiv. Also ihr braucht da wirklich keine besondere Ausrüstung. Das ist wirklich auch für absolute AnfängerInnen geeignet. Und sie zeigt da zum einen so die schönen Seiten des Landlebens, sage ich mal, also mit ihren Hühnern. Man sieht sie auch mal in dem Retro-Freibad, in dem kleinen Ort, in dem sie lebt, bei Treckerfahrten durchs alte Land. Also das nimmt einen ein bisschen mit auf so eine Reise und gibt so ein bisschen Kontext schon mal. Macht einfach das Buch, finde ich, so super charmant, weil einfach nichts irgendwie total gestellt oder hochglanzretuschiert ist, sondern wirklich so ganz echt nahbar, bodenständig, einfach so ein Wohlfühlbuch, finde ich, ein Stück weit. Und was mir da besonders gefällt, ist, dass auch einfach in den Kapiteln immer wieder die Grundzubereitungen auch für selbstgemachte Brote enthalten sind. Also das reicht beispielsweise von Baguette bis Schwarzbrot. Und dann gibt es halt einfach wirklich coole Ideen für allerlei Belag, Dips, Aufstriche, Salate und so weiter. Also alles, was man mit dem Brot rund ums Brot irgendwie essen kann. Ein paar davon habe ich tatsächlich schon probiert und ich möchte, dass euch jetzt bitte das Wasser im Mund zusammenläuft. Ich präsentiere meine Highlights, nämlich die Minzerbsencreme fand ich super lecker oder Salbeipesto. Passt ganz hervorragend zu geröstetem Weißbrot. Dann Feigen- und Ziegenkäse-Crostini waren auch wirklich köstlich. Gerösteter Apfel und rote Beete-Hummus ist für mich wirklich was zum Reinlegen. Und besonders köstlich auch das Schwarzbrot mit Frischkäse und Erdbeeren. Also wem da nicht der Mund wässrig wird, der ist irgendwie selber schuld. Und wenn ihr euch jetzt denkt, boah, das würde ich eigentlich gerne gleich sofort mal angucken, wie diese leckeren Brote aussehen, kein Problem. Da sei euch der Instagram-Account von Autorin Annabella empfohlen. Der nennt sich Von Tisch zu Tisch, wo sie einmal in der Woche, nämlich immer donnerstags, für ihre FollowerInnen eine Stulle der Woche schmiert. Also auch da gibt es immer wieder neue Rezeptideen rund ums Brot.
Richtig cool. Ich habe nebenbei mal ein bisschen geschaut. Sieht sehr schön aus tatsächlich. Ich erinnere mich so ein bisschen an dieses dänische Smørrebrød, weißt du, wo du so richtig gefühlt hast, irgendwie so 80% Belag und darunter so ein bisschen Brot, aber es ist halt so lecker angerichtet.
Ja, sieht auch sehr ästhetisch aus, finde ich immer. Also ich bin ein großer Fan.
Cool. Also für alle, die Brot genauso lieben wie wir, eine gute Investition. Genau, da habe ich noch eine gute Nachricht für heute. Vielleicht habt ihr es auch schon mitbekommen, ich hoffe doch. Denn es war tatsächlich eigentlich auch ein sehr historischer Beschluss, muss man sagen.
Es war ja die Nachricht.
Eigentlich die Nachricht. Also es gab viele gute Nachrichten in letzter Zeit, aber ich dachte, ich muss jetzt die nochmal bringen. Und zwar wurde das EU-Renaturierungsgesetz endlich durch die UmweltministerInnen beschlossen. Und eigentlich hatte die Mehrheit des Europäischen Parlaments das Ganze schon Ende Februar abgesegnet quasi. Die hatten da schon für das Gesetz gestimmt. Mhm. Aber dann gab es unerwarteterweise doch noch sehr große Diskussionen unter eben den UmweltministerInnen der Mitgliedstaaten. Das war alles ein bisschen schwieriger als erwartet. Und jetzt das ausschlaggebende Zünglein an der Waage quasi war die österreichische Umweltministerin Leonore Gewessle. Die hat nämlich wirklich in letzter Sekunde umgeschwenkt sozusagen von Enthaltung zu Zustimmung bei diesem Gesetz, wandte sich damit gegen den Willen ihres Koalitionspartners von der ÖVP, der ein bisschen konservativer eingestellt ist als diese grüne Ministerin und löste damit auch wirklich eine kleine Regierungskrise aus. Also das war jetzt nicht ganz unerheblich. Umso cooler, dass sie sich da durchgesetzt hat und tatsächlich dafür gestimmt hat, sind wir ihr, glaube ich, sehr alle sehr dankbar. Das Ganze hatte generell, muss man sagen, wirklich extrem viel Gegenwind, vor allem von der konservativen Europäischen Volkspartei unter Führung des deutschen CSU-Politikers Manfred Weber. Finde ich auch immer interessant, dass sie sich konservativ auf die Fahnen schreiben. Und wenn es aber darum geht, wirklich Natur zu erhalten, sind wir plötzlich so gar nicht mehr konservativ
und
dafür irgendwas.
Na, das ist doch klar.
Denn natürlich, dass das Ganze mehr als überfällig und notwendig ist. Ich glaube, das steht eigentlich, sollte man meinen, außer Frage. Rund 80% der Lebensräume in der EU sind in einem schlechten Zustand. Und dieses Gesetz verpflichtet jetzt die EU-Länder eben bis 2030 mindestens je 20% der geschädigten Ökosysteme zu reparieren oder sogar neu zu erschaffen, wenn sie ganz zerstört sind. Und bis 2050 sogar alle geschädigten Ökosysteme wiederherzustellen. Also das ist schon natürlich, ob das dann alles so eingehalten wird, nochmal eine andere Frage, aber schon mal ein sehr, sehr großer Schritt in die richtige Richtung. Und natürlich, wie gesagt, es gab viel Kritik und dann hieß es so, ja, das sind dann zu große Einschnitte in der Landwirtschaft und natürlich auch der Lebensmittelproduktion. Ihr kennt das, die Bauernverbände mischen sich dann immer ein und machen da viel Druck. Also da gab es dann sehr intensive Verhandlungen und dieses ganze Gesetz wurde nochmal deutlich abgeschwächt. trotzdem wirklich ein historischer Meilenstein, ist ja, glaube ich, einzigartig weltweit so in dem Umfang und hoffen sehr, dass da vielleicht im Laufe der Zeit eher noch nachgebessert wird. Das ist ja immer das Gute, wenn so ein Gesetz erstmal in der Welt ist, dann kann man ja auch immer noch mal ein bisschen anziehen im Anschluss. Und wenn ihr euch jetzt noch fragt, ist das jetzt so wichtig? Ja, also diese Ökosysteme wiederherzustellen, zum einen wirklich ein riesiger Aspekt des Green Deals für die EU allgemein. Und Ökosystemdienstleistungen, wir haben hier schon an mehreren Stellen auch drüber gesprochen, also sowas wie Hochwasserschutz, aktuell wieder sehr relevant, Bestäubung natürlich, fruchtbare Böden, Schutz vor Dürren, saubere Luft, CO2-Senken wie Moore und Wälder und so weiter. Die Natur leistet jeden Tag so viel für uns und das Einzige, was wir tun, ist, sie daran zu hindern, in Anführungsstrichen. Und das ist auf jeden Fall ein sehr guter Schritt, um der Natur wieder ein bisschen was zurückzugeben und vor allem am Ende des Tages eben auch uns. Denn von all diesen Ökosystemen profitieren auch wir Menschen in Ausmaßen, die sich die meisten von uns halt wirklich überhaupt nicht vorstellen können.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Das war zum Sonntag oder eine der besten Nachrichten seit langem. Nennt es, wie ihr wollt. Damit seid ihr auf jeden Fall am Ende der Folge angekommen. Wir danken fürs Zuhören, hoffen natürlich, dass ihr einen schönen Sommer habt, eine schöne Reisezeit und Urlaubszeit und wir euch heute ein bisschen auch inspirieren konnten, da vielleicht nochmal ein bisschen anders drüber nachzudenken oder auch einfach mit einem neuen Blick an die Planung dran zu gehen oder auch vor Ort einfach nochmal das ein oder andere vielleicht nachzujustieren. Wir freuen uns in jedem Fall, vielleicht mögt ihr uns berichten von euren Zielen, was ihr erlebt habt, ob ihr mal nachgefragt habt, ob vielleicht die Klimaanlage im Hotel nicht auf volle Stufe eingestellt sein muss oder ähnliches.
Weil ihr dann im Anschluss mit einer Erkältung nach Hause geht und vorher eigentlich gesunder ankamt. Ja. Also ganz ehrlich, in den USA damals, das einzige Mal, dass ich da war, war ich prompt erkältet, weil es einfach den ganzen Tag dieser Wechsel und du weißt auch nicht, was aus diesen Klimaanlagen rauskommt an Bakterien über die Zeit und so. Es ist schon auch nicht so schön.
Wenn die regelmäßig gewartet werden, ist ja auch so ein Faktor. So, wir wollen es euch aber jetzt nicht madig machen. Genießt den Sommer. In 14 Tagen hören wir uns wieder. Da haben wir noch eine Folge für euch in petto, bevor auch wir uns in die Sommerpause verabschieden. Aber nicht traurig sein, einen haben wir noch. Und bis dahin, macht's jetzt erstmal ganz gut. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dann.
Macht's gut. Ciao.